In der sozialen Arbeit kommt es wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen zu Gewalt und Grenzüberschreitungen. Sie kann von Mitarbeitenden, von Externen, aber auch von den Klientinnen und Klienten selbst ausgehen. Gerade in der Behindertenhilfe wuchs in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit für diese Formen der Gewalt. In einer Podiumsdiskussion beschäftigte sich die Fürst-Donnersmarck-Stiftung am 22. März 2023 mit diesem Thema. Dabei wurde gefragt, was genau Gewalt ausmacht, ob es strukturelle Besonderheiten im Bereich der Behindertenhilfe gibt und welche Vorkehrungen Einrichtungen dagegen treffen. Professor Dr. Anke Dreyer-Horning lehrt Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Berlin. Bei der Frage, warum dieses Thema gerade in der aktuellen Situation eine besondere Aufmerksamkeit erhält, merkte sie an, dass die heutige Bewertung von Gewalt eine andere ist als noch vor 50 Jahren. Heute gehen alle Beteiligten viel sensibler damit um. Im historischen Rückblick gibt es zudem Unterschiede, wie in der alten Bundesrepublik und in der ehemaligen DDR mit dem Thema Gewalt umgegangen wurde.
Durch die Veränderungen, durch die 68er-Bewegung hat sich in der BRD damals sehr, sehr viel getan. Für alle möglichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft, für Jugendliche, für Menschen mit Behinderung, für Frauen, für alle möglichen Gruppen hat es ja eine große soziale Bewegung gegeben. Diese soziale Bewegung blieb in der DDR aus. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Die erste liegt auf der Hand. Wir hatten es mit einer Diktatur zu tun. Da konnte es nicht viel Empowerment geben, schon alleine sich zusammenzutun im zivilgesellschaftlichen Bereich, um für seine eigenen Belange einzutreten, war ja nicht möglich. Weshalb dieses Problembewusstsein in Ostdeutschland lange Zeit gar nicht da war.
Aktuell wird das Thema Gewalt und soziale Arbeit sowohl in der Forschung als auch in der Ausbildung immer wichtiger. Auch der Gesetzgeber hat das Problem erkannt und im Paragraphen 37a des Teilhabestärkungsgesetzes festgeschrieben, dass die Leistungserbringer der Behindertenhilfe Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt treffen müssen, besonders in ihren Einrichtungen. Dazu gehört ein Gewaltschutzkonzept. Miriam Mirwald ist bei der Fürst-Donnersmarck-Stiftung Referentin für Bildung und Fortbildung und hat ein Konzept mit Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in den Einrichtungen der Stiftung erarbeitet. Neben Aufklärung, was sexualisierte Gewalt eigentlich ist, geht es in dem Konzept um Prävention und Reaktion. Sie beschreibt, was ihr dabei wichtig ist.
Haltung, Wertschätzung, Respekt ist, glaube ich, ganz wichtig, aber auch so eine Selbstverpflichtung oder so ein Verhaltenskodex sozusagen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Ich glaube, der Präventionsteil ist sehr wichtig, aber natürlich ist auch wichtig, was passiert, was muss ich machen, wenn Gewalt stattfand. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man Handlungsabläufe hat von es passiert was und an wen muss ich mich wenden, wen muss ich mit einbeziehen, sodass ich in jedem Fall weiß, okay, dann in diesem Fall mache ich das, dann beziehe ich die Leitung ein oder wende mich an eine externe Fachberatungsstelle oder was auch immer.
Worauf es bei der Erstellung von Gewaltschutzkonzepten ankommt, dazu hat Petra Stephan ganz konkrete Vorstellungen und Empfehlungen. Sie ist Diplompsychologin und Mitbegründerin des BZSL e.V., des Berliner Zentrums für selbstbestimmtes Leben.
Ich würde damit anfangen, mir gemeinsam mit dem Klientel, was in meiner Einrichtung ist, und den Mitarbeitern ein Leitbild zu erarbeiten. Und zwar gemeinsam, nicht getrennt. Also man kann mal getrennte Arbeitsgruppen machen, das ist okay, aber es muss immer wieder zusammengeführt werden. Es beginnt, glaube ich, mit der Frage, was verstehen die Menschen darunter? Was verstehen Sie im Einzelnen unter Gewalt? Das heißt, derjenige, der Betroffene, der behinderte Mensch, der dort in der Einrichtung lebt, hat ja eine andere Perspektive als der, der von außen an den arbeitet. Und natürlich geht auch von den Menschen mit Behinderung mal Gewalttätiges aus, also sprachlich oder auch physisch. Kann ja jemanden auch, wenn ich will, in die Beine fahren.
Wenn man sich mit dem Thema Gewalt in der sozialen Arbeit beschäftigt, muss man jedoch auch die generellen systemischen Besonderheiten beachten, wie Anke Dreyer-Horning beschreibt.
Also Gewalt hat ja ganz, ganz viele Dimensionen. Ja? Also wir sprechen über sexualisierte Gewalt, wir sprechen über körperliche Gewalt, über seelische Gewalt, aber auch über strukturelle Gewalt. Und strukturelle Gewalt ist natürlich bei uns innerhalb der sozialen Arbeit ein großes Thema. Also fast immer habe ich es hier mit einem asymmetrischen Verhältnis zu tun. Und asymmetrische Verhältnisse bedeutet immer, dass jemand hat Macht und der andere hat weniger Macht. Das ist ein Raum für Gewalt. Und insbesondere, wenn die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sich nicht wehren können und nicht, oder zum Beispiel auch nicht artikulieren können und sagen können, das möchte ich nicht. Und dann muss ich eben auf ganz viel Körpersprache achten und das ernst nehmen.
Um die Belange der Bewohner und Bewohnerinnen von Einrichtungen ernst zu nehmen, setzt Petra Stephan daher auf ein geregeltes Beschwerdemanagement für die Klienten und auf eine offene Gesprächs- und Fehlerkultur für die Mitarbeitenden. Sie betont die Notwendigkeit,
dass die Klienten die Möglichkeit haben, sich unabhängig beraten zu lassen im Peer Counseling. Ich halte es für wichtig, dass eine Einrichtung ein Beschwerdemanagement hat, auch ein Fehlermanagement hat und dass beide Seiten zusammen so weit wie möglich zusammenarbeiten können, um das Konzept zu erstellen. Das wird nicht in jedem Falle gehen, aber vielleicht geht es mit den zu Betreuenden, vielleicht geht es mit den Menschen, die diejenigen betreuen, dass sie sich sehr genau kennen und sensibel wahrnehmen, personenzentriert wahrnehmen, was ist für denjenigen richtig und wichtig.
Neben regelmäßigen BewohnerInnenversammlungen, die empfehlenswert und noch nicht selbstverständlich sind, ist Personenzentrierung, wie im Bundesteilhabegesetz zentral vorgesehen, für Miriam Mirwald das vielleicht wirksamste Hilfsmittel für eine praxistaugliche Gewaltprävention.
Personenzentrierung ist eigentlich der beste Gewaltschutz, weil die Haltung der Mitarbeitenden sehr wichtig ist und es sehr wichtig ist, dass die Menschen selbstbestimmt leben können und dass sie sich als selbstwirksam erleben. Schutzkonzepte und Beschwerdemanagement und Schulung sind wichtig, aber Gewaltschutz ist besser umsetzbar, wenn Personenzentrierung wirklich gelebt wird.
Entscheidend ist Ihrer Meinung nach auch die Haltung der Leitungen von Einrichtungen. Wenn Sie achtsam mit dem Thema Gewalt umgehen, dann achten auch die Mitarbeitenden darauf. Professor Dr. Anke Dreyer-Horning setzt für dieses Bewusstsein auf die neue Generation ihrer Absolventen und Absolventinnen. So sehr sie von deren Fachlichkeit überzeugt ist, so alarmierend seien allerdings die Rahmenbedingungen für soziale Arbeit.
Grundsätzlich bin ich von den jungen Leuten, die uns an der Hochschule verlassen, total überzeugt. Das ist eine vollkommen andere, eine vollkommen neue Generation. Solche Leute werden es als eine Selbstverständlichkeit ansehen, auch Menschen mit einer Behinderung zu fragen, was möchtest du, wie kann ich dir dabei helfen, welche Bedürfnisse hast du. Aber letztendlich kann es uns passieren, dass genau diese Leute ganz schnell auch wieder aus dem sozialen Bereich rausgehen, weil die Personaldecke nicht stimmt. Also wenn wir es nicht schaffen, den Personalmangel hinzubekommen, dann verlieren wir wirklich, wirklich gute Kräfte. Und dann können wir Schutzkonzepte haben, wie wir wollen, aber wenn vor Ort nicht die Ressourcen da sind, um die umzusetzen, dann bringt uns das alles nicht.
Gewalt und soziale Arbeit bleibt somit ein wichtiges Thema, mit dem man sich auch in Zukunft intensiv beschäftigen muss.